NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Die nächsten Schritte in der Corona-Krise hat heute sowohl das Krisenkabinett in Berlin beraten als auch die EU-Kommission. Wir berichten gleich darüber und wir kommentieren den Zusammenhalt in der EU. Außerdem geht es um die deutschen Impfstoffexperten, die angeblich von den USA abgeworben werden sollten, und um den in Bayern ausgerufenen Katastrophenfall. Und schließlich stellen wir die deutsche Klimabilanz vor. Das öffentliche Leben in Deutschland steht zwar nicht still, aber es ist ja nicht zu übersehen, dass es deutlich weniger wird. Die Bundesregierung verkündet seit Tagen immer neue Einschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu verhindern. Heute hat der neu gebildete Kabinettsausschuss darüber beraten. Und Uli Haug ist unser Korrespondent in Berlin und er kann uns sagen, was eben vor einer halben Stunde die Kanzlerin in Berlin dazu eigentlich gesagt hat.
Nun, sie hat im Endeffekt das zusammengefasst, was heute über den Tag sozusagen beschlossen worden ist. Erst, Sie haben es ja angesprochen, der Kabinettsausschuss und dann eben nochmal eine Telefonkonferenz mit den Länderministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und da hat man sich eben darauf geeinigt, was geschlossen werden soll auf der einen Seite, was aber auch noch offen bleiben soll. Und da war es der Kanzlerin besonders wichtig, das vorne wegzustellen und auch zu betonen. Also Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Apotheken, Banken, Drogerien und Tankstellen. Also alles, was sozusagen für den täglichen Bedarf notwendig sein soll, das soll auch weiterhin offen bleiben. Es soll das Sonntagsverkaufsverbot, das ja in vielen Bundesländern gilt, aufgehoben werden. Das heißt, auch am Sonntag soll man einkaufen können. Allerdings soll es Auflagen geben, damit es beispielsweise nicht zu Warteschlangen kommt, in denen man sich dann wiederum anstecken könnte. Geschlossen werden sollen in großen Teilen beispielsweise Restaurants oder auch Hotels, sollen nur noch eingeschränkt in Ausnahmefällen genutzt werden dürfen, also nicht, wenn man beispielsweise Urlaub macht. Und geschlossen werden sollen beispielsweise Bars, Clubs, Diskotheken, aber auch Kirchen oder Moscheen.
Kontrolliert das eigentlich jemand, ob das eingehalten wird?
Das war auch eine Frage in dieser rund 20-minütigen Pressekonferenz mit der Kanzlerin. Und sie hat nochmal klar gemacht, dass diese Maßnahmen im Endeffekt auch kontrolliert werden können. Es gibt entsprechende Möglichkeiten über das Ordnungsrecht der Kommunen, da auch letztlich für Vollzug zu sorgen, das Ganze auch beispielsweise unter Geldstrafe zu setzen. Aber sie hat natürlich auch noch mal ganz klar an die Vernunft der Bürger appelliert. Die sei in diesem Fall eben auch gefordert, sozusagen Abstand von anderen Menschen zu halten, weil das ist nach Aussage der Wissenschaftler, und da ist Frau Merkel wieder als Naturwissenschaftlerin durchgekommen, das Wichtigste im Moment, dass man eben Abstand hält, damit man eben die Zahl der Fälle möglichst gering hält.
Wie ist die Kanzlerin denn überhaupt rübergekommen in dieser Pressekonferenz? Hat sie sozusagen wirklich so einen Team-Spirit da verbreitet, oder ist das eher jetzt die Verzweiflung, dass das sind die letzten Möglichkeiten, die wir noch haben?
Nein, Verzweiflung war da nicht zu spüren, aber es war sehr, sehr sachlich, was sie heute gesagt hat, diese knapp 20 Minuten. Es waren auch nur sehr wenige Journalisten zugelassen. Die waren auch sehr weit auseinandergesessen im Bundeskanzleramt. Und sie hat im Endeffekt das, was auf einer zweiseitigen Pressemitteilung schon bekannt gegeben worden ist, zwei Stunden vor dieser eigentlichen Pressekonferenz nochmal heruntergebetet und hat im Endeffekt nochmal ein bisschen auch an die Bürger appelliert. Ich glaube, man muss das Ganze aber in einem Gesamtzusammenhang sehen, denn auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in einer Videobotschaft an die Bundesbürger gewandt, und der war doch sehr viel konkreter. Der hat dann nochmal um Verständnis für die Maßnahmen geworben, hat außerdem eindringlich darum gebeten, diese auch einzuhalten, und um solidarisches Verhalten geworben. Also Steinmeier hatte diese eher emotionale Ebene heute, das war seine Aufgabe, und Frau Merkel hat als Regierungschefin sozusagen die Maßnahmen vorgestellt.
Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Regierung so Stück für Stück vorgeht. Erst waren es die Schulen, dann kamen die Fußballspiele, dann wurden die Grenzen dicht gemacht. Jetzt ist es noch deutlich mehr. Warum nicht alles auf einmal? Warum nicht so ein Generalschlag?
Ja, das ist die große Frage, die immer wieder gestellt wird. Aber Frau Merkel hat auch noch mal deutlich gemacht, dass es der Regierung offenbar darum geht, auch weiterhin sozusagen das normale Leben am weitestgehend, sofern das möglich ist, am Laufen zu halten. Und das heißt insbesondere eben die Wirtschaft und die Betriebe am Laufen zu halten und hier nicht mit einem Shutdown sozusagen von jetzt auf gleich das komplette öffentliche Leben stillzulegen. Das ist das Ziel, das man immer noch verfolgt. Und die Bundesländer haben jetzt in Reaktion auf die diese Maßnahmen schon einige zumindest angekündigt, dass es eben mit den Schließungen weitergehen soll. Ab morgen werden die ersten Bundesländer, beispielsweise Niedersachsen, Cafés und Bars und so weiter zumachen, und ab Mittwoch werden dann andere Bundesländer nachziehen. Also man ist offenbar der Ansicht, dass man mit diesen Maßnahmen ausreichend vorbereitet ist, um sozusagen diese Corona-infizierten Kurve abzuflachen. Ob es reichen wird, muss man dann wahrscheinlich im Nachhinein beurteilen.
Vielen Dank. Uli Haug war das in Berlin. Und wir gucken auch noch auf die Europäische Union in diesem Zusammenhang. Das Virus macht da nun nicht vor Grenzen halt, das war immer schon klar. Aber es ist auch so, dass viele europäische Länder die Grenzen, auch die Grenzen untereinander innerhalb der EU, dicht gemacht haben. Und die EU-Kommission will jetzt die Außengrenzen abschotten. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
Brüssel ist im Krisenmodus und entwickelt sich immer mehr zur europäischen Hauptstadt der Videoschalten. Angesichts der umfangreichen Reisebeschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen werden die meisten Konferenzen abgesagt. Persönliche Treffen gibt es kaum noch, stattdessen Diplomatie per Datenfernübertragung. Die Tagung der EU-Finanzminister, die Absprache mit Paris und Berlin, der Informationsaustausch der Gesundheits- und der Innenminister, alles nur noch per Leitung oder Telefon. Und Ursula von der Leyen meldet sich verstärkt über das Kurznachrichtenportal Twitter. Am Wochenende etwa warnte die Kommissionschefin vor drohenden Lieferengpässen wegen der Corona-Kontrollen an vielen innereuropäischen Grenzen.
Es geht um den Schutz von Gesundheit. Also darf es nicht dazu kommen, dass Waren und medizinisches Personal die Patientinnen und Patienten, die Krankenhäuser, die Fabriken und die Geschäfte nicht erreichen.
Schon jetzt stehen Lkw und Busse vor manchen Übergängen kilometerlang im Stau. Die Chefin der EU-Kommission ruft deshalb die Mitgliedstaaten dazu auf, bei den Kontrollen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu beachten.
In diesem Moment der Krise ist es äußerst wichtig, dass unser Binnenmarkt reibungslos funktioniert.
Soll heißen, der Transport von Waren, Lebensmitteln, Rohstoffen oder Zwischenprodukten quer durch die Europäische Union darf nicht ins Stocken geraten, der Gesundheitsschutz nicht zu Blockaden führen. Das gilt auch für Beschäftigte, die über die Grenze zur Arbeit pendeln. Erik Mamer, Sprecher der von der Leyen-Kommission.
We are in an economy where just-in-time manufacturing.
Für unsere Wirtschaft ist die Just-in-Time-Produktion das entscheidende Konzept. Darum gibt es viele Fabriken, die nur mit kleinen Vorratslagern arbeiten und die davon abhängig sind, dass der Nachschub schnell und zuverlässig geliefert wird, damit sie ihre Produkte auch weiterhin anbieten können. Die EU-Kommission schlägt deshalb einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vor, damit die Kontrollen europaweit möglichst einheitlich ablaufen. Zum Beispiel könnten Lkw, die wichtige Güter transportieren, bevorzugt abgefertigt werden, etwa mit eigenen Fahrspuren an den Grenzen. Die Übergänge ganz dicht zu machen, findet die Brüsseler Behörde nach wie vor falsch und verweist darauf, dass es in jedem Land der EU inzwischen Corona-Fälle gibt. Grenzen zu schließen ist nicht unbedingt der beste Weg, um eine weitere Ausbreitung des Virus in der Europäischen Union zu verhindern, sagt Kommissionssprecher Erik Mamer.
Closing borders is not necessarily the best way of ensuring that we can contain further the outbreak within the European Union.
Die Kommission hat heute eine EU-weite Beschaffung von Corona-Tests und Beatmungsgeräten auf den Weg gebracht. Die entsprechende Ausschreibung ist fertig. Die Hersteller können Angebote einreichen. Ohnehin soll die europäische Industrie die Produktion von medizinischer Schutzausrüstung ankurbeln, etwa von Atemmasken, Handschuhen oder Schutzkitteln. Der Export dieser Produkte in Länder außerhalb der EU wird eingeschränkt.
Aus Brüssel war da Stefan Überbach. Stichwort Schutzkleidung und solidarisches Handeln. Da hat sich die Bundesregierung ja vor 10 Tagen heftige Kritik eingehandelt, als sie von Exportbeschränkungen für Schutzkleidung gesprochen hat und zum Beispiel Italien eben keine kriegen sollte. Und auch sonst kocht häufig jedes Mitglied sein eigenes Süppchen. Die Europäische Union in Zeiten der Krise. Astrid Korall kommentiert.
Es wäre mal wieder ein leichtes, mit dem Finger auf die EU zu zeigen. Guck an, Brüssel kriegt es noch nicht einmal in einer Krise wie dieser gebacken, adäquat zu handeln. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn, wie vor allem am Wochenende geschehen, ein Land nach dem anderen wieder Grenzkontrollen einführt, ohne dass dabei ein koordiniertes, gemeinsames Vorgehen zu erkennen wäre. Aber es ist nicht die EU, die das zu verantworten hat, sondern es sind die einzelnen Mitgliedstaaten, die in dieser Krise ihre eigenen Wege gehen. Die unter Handlungsdruck stehen, sich auf das nationale besinnen und eigene statt europäische Lösungen bevorzugen. Das mag für manchen Europäer eine bittere Erkenntnis sein, aber für Regierungschefs, die sich in erster Linie ihren eigenen Bürgern erklären müssen, ist solch ein Vorgehen wohl unumgänglich. Überhaupt sei die Frage erlaubt, wie europäische Lösungen aussehen könnten, wenn doch zum Beispiel in Deutschland noch nicht einmal die Bundesländer ein abgestimmtes Vorgehen hinbekommen und jedes Bundesland alleine entscheidet, wann und ob es Schulen, Clubs, Bars und Restaurants schließt. Um auf die EU zurückzukommen: Sie ist eben kein zentralistischer Staat, der von oben herab den Ländern Anweisungen geben kann. Sondern sie, in dem Fall die EU-Kommission, kann nur da handeln, wo ihr Spielräume gegeben sind. Und die sind in diesem Fall begrenzt. Gesundheitspolitik ist Sache jedes einzelnen Landes. Dementsprechend ringen die Minister um ein einheitliches Vorgehen, ohne es wirklich zu erreichen. Dass die EU-Kommission die gemeinsame Beschaffung von Schutzausrüstung, von Masken und Handschuhen angestoßen hat, darf schon als Erfolg verzeichnet werden. Auch kann jedes Mitgliedsland selbst entscheiden, Grenzkontrollen für eine gewisse Zeit wieder einzuführen. So steht es im Schengen-Abkommen. Die EU-Kommission, die eher mehr Europa als weniger will, ist davon verständlicherweise wenig begeistert. Denn eine große europäische Errungenschaft, das problemlose Reisen, wird damit ausgesetzt. Jetzt, da die Mitgliedsländer aber Tatsachen geschaffen haben, die Beamten wieder an den Übergängen stehen, bleibt ihr nichts anderes übrig, als mehr Koordination anzumahnen. Ihre 25 Leitlinien für die Grenzkontrollen sind voll von Konjunktiven, von sollte, könnte, müsste. Das heißt, die Kommission kann Empfehlungen aussprechen, durchgreifen, aber kann sie nicht. Welcher Weg am Ende der beste ist, um aus dieser Krise herauszufinden, der nationale oder doch der europäische, ist derzeit schwer zu sagen. Wenn sie aber vorbei ist, in einigen Wochen oder auch erst Monaten, wird die EU wieder stärker gefragt sein. Auch wenn es darum geht, wie die wirtschaftlichen Folgen gemildert werden können. Hier hat die Kommission deutlich mehr zu sagen. Hängt es doch auch von ihr ab, ob die Mitgliedstaaten die geltenden Regeln für solide Haushaltsführung lockern dürfen.
Die fehlende Solidarität innerhalb der Europäischen Union in der Corona-Krise, kommentierte Astrid Korall im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Allzu solidarisch zeigt sich übrigens auch US-Präsident Donald Trump nicht angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus. Darum hat ein Bericht der Welt am Sonntag für Wirbel gesorgt, nachdem Trump versucht haben soll, deutsche Impfstoffentwickler mit viel Geld in die USA zu locken oder das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern. Aus Berlin, Frank Eichmann.
Das klare Dementi von US-Botschafter Richard Grenell zum Bericht der Welt am Sonntag kam bereits gestern per Twitter. Das sei eine unwahre Geschichte, andere hätten sie ohne eigene Quelle übernommen, jetzt würde jeder zurückrudern. Logische Frage also an das Bundeswirtschaftsministerium: Hat US-Präsident Trump tatsächlich 1 Milliarde Euro geboten, um das Tübinger biopharmazeutische Unternehmen CureVac, dessen Wissenschaftler und die Forschung zu einem Mittel gegen das Coronavirus exklusiv für die USA nutzen zu können? Beate Baron, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.
Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Es gibt darüber Medienberichte. Es gibt einen Austausch innerhalb der Bundesregierung, auch mit dem Unternehmen. Aber ob ich das bestätigen kann oder nicht, dazu habe ich aktuell keine ausreichenden Informationen, um das beantworten zu können.
Da klangen diverse Bundesminister gestern noch anders. Wir können nicht zulassen, dass sich andere Forschungsergebnisse exklusiv aneignen wollen, ließ sich Außenminister Heiko Maas zitieren. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte zu den Kaufabsichten:
Ich kann nur sagen, dass ich heute mehrfach gehört habe von Regierungsmitgliedern, dass dies zutrifft.
Und Wirtschaftsminister Altmaier im ARD-Bericht aus Berlin:
Deutschland steht nicht zum Verkauf. Und wenn es um wichtige Infrastruktur und nationale und europäische Interessen geht, dann werden wir notfalls auch handeln.
Notfalls auch handeln, das heißt im Außenwirtschaftsgesetz ganz harmlos Investitionsprüfung, die es im vergangenen Jahr 106 Mal gab. Drohen bei einem Unternehmensverkauf ins Ausland Sicherheitsgefahren für die Bundesrepublik, dann werden vertraglich Klauseln vereinbart oder der Verkauf notfalls gestoppt. Dass CureVac nicht auf die Liste dieser Investitionsprüfungen muss, dafür sorgte das Unternehmen selbst. Nicht regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt solle der hoffentlich bald verfügbare Impfstoff helfen, so Hauptaktionär und SAP-Gründer Dietmar Hopp. Und per Pressemitteilung dementierte CureVac Behauptungen über den Verkauf des Unternehmens oder seiner Technologie. Man weise das deutlich zurück. Im Fall CureVac und der Forschung an einem Corona-Impfstoff, der bereits ab Sommer getestet werden könnte, zog Bundeswirtschaftsminister Altmaier diesen vorläufigen Schlussstrich.
Im Augenblick ist die gute Nachricht erst einmal, dass die Unternehmensleitung Klartext gesprochen hat. Und zwar so, wie das im Angesicht einer solchen Krise auch sinnvoll und notwendig ist.
Das war aus Berlin ein Beitrag von Frank Eichmann. Und gerade ist diese Meldung gekommen. Die Firma CureVac soll 80 Millionen Euro Beihilfe von der Europäischen Union bekommen für die Entwicklung eines Impfstoffs. Und wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass die Bundesregierung Maßnahmen so peu à peu verordnet. Ein Bundesland geht da einen ganzen Schritt weiter. Das ist der Freistaat Bayern. Die Landesregierung hat den Katastrophenfall ausgerufen. Aus München, Nikolaus Neumeier.
Markus Söder wählte eindringliche Formulierungen, um der bayerischen Bevölkerung den Ernst der Lage mitzuteilen. Man dürfe die Situation nicht unterschätzen. Jetzt gehe es darum, die Menschen so gut es geht zu schützen, sagte er.
Es werden Menschen sterben. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Der Ministerpräsident demonstrierte, dass er vor harten Maßnahmen nicht zurückschrecken wird. In einer Pressekonferenz, die wegen der Ansteckungsgefahr erstmals nur online übertragen wurde und in der Journalistenfragen nur per E-Mail gestellt werden konnten, verkündete er den Katastrophenfall.
Wir rufen den Katastrophenfall aus. Alles muss in eine Richtung laufen, in einer gemeinsamen, koordinierten Form. Er gilt ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt.
Praktisch bedeutet das, dass der Staat auch Beschlagnahmungen vornehmen kann. Gesundheitsministerin Melanie Hummel nannte als Beispiel die vielleicht lebensrettenden Beatmungsgeräte, die auch in privaten Praxen im Einsatz sind.
Wir haben die letzten Tage und werden es heute auch noch tun, an die 1000 Beatmungsgeräte gekauft. Wir werden eine Meldepflicht für Beatmungsgeräte und für Laborkapazitäten einführen, damit wir wissen, was im Land da ist, wo wir auch noch zugreifen können, wenn es notwendig sein sollte.
Bei den Maßnahmen wird das Geld keine Rolle spielen. Um die Versorgung sicherzustellen und auch Unternehmen vor der Pleite zu retten, legt der Freistaat ein Sonderprogramm im Umfang von 10 Milliarden Euro auf. Das ist mehr als ein Fünftel des bayerischen Jahreshaushalts. Die Hilfen sollen unbürokratisch gewährt werden und allen zugutekommen, sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
Hier ist die gesamte Palette abgedeckt vom kleinen Ein-Mann- und Ein-Frau-Betrieb, der auf die Schnelle Taschengeld braucht, bis zum Großbetrieb, bis zum systemrelevanten Betrieb.
Aiwanger deutet ja auch die Möglichkeit der Teilverstaatlichung von Unternehmen an.
Für Betriebe, die darüber hinausgehende Probleme haben, haben wir uns entschieden, als Freistaat Bayern eventuell auch hier in Betriebe einzusteigen, sich an Betrieben zu beteiligen, um die zu retten.
Söder stellt ja auch klar, dass er bereit ist, noch weitergehende Maßnahmen zu ergreifen, sollten sie notwendig werden. Zum Beispiel eine Ausgangssperre.
Nikolaus Neumeier war das aus München. Das Thema Corona und Wirtschaft, darüber haben wir auch schon viel berichtet. Klar ist, die Flieger bleiben am Boden, viele Fabriken machen dicht und, das wird oft vergessen, viele Freiberufler verlieren ihr Einkommen auch ganz oder teilweise. Letzteres wirkt sich allerdings nicht auf die Börsen aus und da gibt es ja auch massive Einschnitte. Aus dem Börsenstudio in Frankfurt, Bianca von der Au.
Die neue Börsenwoche knüpft da an, wo die alte aufgehört hat, bei der Talfahrt des DAXes. Zum Handelsbeginn rauscht der deutsche Leitindex unter die 9000-Punkte-Marke. Erstmals seit 4 Jahren. Der Grund: zahlreiche Hiobsbotschaften vom Wochenende, wie beispielsweise die Nachricht, dass Spanien und Österreich landesweite Ausgangssperren verhängen und dass Deutschland die Grenzen dicht macht. Da hilft selbst die Ankündigung der US-amerikanischen Notenbank Fed nicht. Sie senkt den Leitzins erneut auf nun 0%. Mehr geht nicht. Trotzdem keine Beruhigungspille für die Anleger, sagt Robert Halver, langjähriger Kapitalmarktanalyst der Baader Bank.
Wenn die US-Notenbank so drastische, außerordentliche Maßnahmen beschließt, wie die Zinsen de facto auf Null zu senken und wieder dramatisches Geld in die Märkte pumpt, ist das eine Notmaßnahme. Aber diese Notmaßnahme dokumentiert auch eins: Not.
So ist das Signal, das eigentlich beruhigen sollte, vorerst verpufft. Genauso wie die Ankündigung der EZB vergangene Woche, die Anleihekäufe aufzustocken und die Aussage der Bundesregierung, praktisch unbegrenzt Kredite für Unternehmen bereitzustellen, um die Wirtschaft zu stützen. Im Moment herrscht an den Börsen statt Zuversicht die Angst. Und die ist ja bekanntlich ein schlechter Ratgeber, weiß auch Verhaltensökonom Joachim Goldberg.
Wir haben es mit zwei Dingen zu tun. Zum einen der zeitweise Kontrollverlust der Menschen bei der Corona-Epidemie. Und die Auswirkungen dieses Kontrollverlusts und die Auswirkungen dieser Epidemie, die werden natürlich durch die Börse wiedergespiegelt, sodass wir dort auch Phasen des Kontrollverlusts haben. Und wenn viele Menschen dieses Gefühl haben, die Welt nicht mehr kontrollieren zu können, dann spricht man von Panik und das ist ein hoch ansteckender Zustand.
Und so zeigt der Blick auf den DAX tiefrote Zahlen über alle Branchen hinweg. Besonders hart trifft es die Touristik- und Reiseunternehmen, darunter die Lufthansa. Bald lässt sich an einer Hand abzählen, wo Fluglinien überhaupt noch landen dürfen. Globale Grenzschließungen und vorübergehende Einreisestopps sind der Grund, warum ein Großteil der Flotte derzeit am Boden steht, bei fortlaufenden Kosten. Doch gibt Finanzmarktexperte Halver zu bedenken, diese Momentaufnahme gebe keine Auskunft über den tatsächlichen Wert eines Unternehmens.
Die Unternehmen haben nach wie vor Wert, aber das Problem ist die Unsicherheit. Wohin geht es? Wohin geht die Weltwirtschaft? Bekommen wir eine Mega-Rezession? Welche Unternehmen können überleben? Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Im Augenblick ist ja alles mit Fragezeichen versehen. In einer Unsicherheit investiert niemand gern, konsumiert niemand gern.
Das Problem ist nur, diese Unsicherheit der Anleger und der Konsumenten kann ganze Konzerne ins Wanken bringen, selbst im Kern gesunde Unternehmen.
Aus Frankfurt war das Bianca von der Au. Und jetzt gibt es noch jeden Tag eine Menge Neuigkeiten und offene Fragen rund um das Coronavirus. Darum ist mein Kollege Markus Meyer-Gehlen bei mir im Studio. Markus, wie sieht es denn zum Beispiel mit Kinderbetreuung aus? Also wenn Schulen und Kitas dicht haben, aber ich muss arbeiten gehen.
Naja, also es gibt ja diese sogenannte Notfallbetreuung für Eltern, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Die wird so teils angenommen, hören wir. In Niedersachsen zum Beispiel, da haben die Behörden offenbar mit deutlich mehr Andrang gerechnet. Stichwort Behörden auch. Der Andrang dort ist unterschiedlich. Viele Behörden haben ihren Publikumsverkehr eingeschränkt. Deswegen ist da der Tipp oft erstmal anrufen, gucken, sich online informieren lassen, bevor man wirklich auf der Behörde aufläuft dann.
Und seit gestern sind viele Grenzen dicht. Wie ist die Lage da?
Die geschlossenen Grenzen gibt es ja nach Polen, Dänemark, Österreich, Schweiz und Luxemburg. Da haben wir heute auch schon ziemlich lange Staus gesehen am Morgen. Nach Polen haben wir gehört zum Beispiel mehr als 5 Stunden Wartezeit für Autofahrer da in der Schlange. In der Schweiz wurde am Nachmittag der Notstand sogar ausgerufen. Da soll auch die Armee jetzt unterstützen, zum Beispiel als Sanitäter oder auch bei Grenzkontrollen unterstützend tätig sein. Wir haben gehört, dass Urlaubsreisen in Deutschland jetzt verboten werden sollen. Die Nord- und Ostseeinseln, die sind ja zum Beispiel schon seit heute gesperrt. Da darf man nur noch hin, wenn man da wirklich wohnt und arbeitet. Da wurden die Touristen also heute auch schon von der Insel gebeten. Und wie wir hören, ist die Abreise der Urlauber auch bis jetzt recht geordnet verlaufen.
Und wenn ich mich jetzt innerhalb von Deutschland bewegen muss, wie sieht es mit dem öffentlichen Nahverkehr aus?
Also die Deutsche Bahn will den aktuellen Verkehr so lange wie möglich unverändert lassen. Sie sagen so gut wie möglich und so lange wie möglich. Das kann sich natürlich immer ändern, je nachdem, was Bund und Länder entscheiden. Bei Bussen und Bahnen und Straßenbahnen vor allem ist das ein bisschen anders. Da ist das Vorgehen sehr unterschiedlich. In manchen Städten gibt es zum Beispiel jetzt die Samstagsfahrpläne auch unter der Woche. In manchen gelten die Sonntagsfahrpläne. Deswegen, wenn man auf Bus und Bahn in der Stadt angewiesen ist, dann sollte man sich unbedingt bei den örtlichen Verkehrsbetrieben vorher informieren.
Und dann gibt es ja beim Fußball jetzt auch noch offizielle Neuigkeiten, ne?
Genau, also was schon lange bekannt war, oder seit dem Wochenende zumindest, hat die DFL auch heute bestätigt. In der ersten und zweiten Bundesliga wird erstmal nicht mehr gespielt bis zum 2. April. Was noch offen ist, ist der europäische Wettbewerb und auch die EM, die es ja im Sommer geben soll. Da will sich die UEFA morgen zu äußern.
Mein Kollege Markus Meyer-Gehlen, vielen Dank. Jetzt ist erstmal Schluss mit Corona für diese Sendung jedenfalls, denn es gibt ja auch noch andere Themen, zum Beispiel den Klimawandel. Der ist auch noch da, auch wenn man hoffen kann, dass wenn jetzt weniger Flugzeuge aufsteigen, vielleicht das fürs Klima ja auch ganz gut ist. Die Klimabilanz 2019, die ist heute in Berlin vorgestellt worden. Angela Ulrich kennt sie.
Klimaschutz in Zeiten von Corona. Dem Präsidenten des Umweltbundesamts Dirk Messner ist diese Vorbemerkung dabei ganz wichtig, ehe er auf die Treibhausgasbilanz des vergangenen Jahres blickt.
Wir sind im Augenblick in einem Krisenmodus, in einem Corona-Krisenmodus. Ich würde Sie gerne daran erinnern, dass wenn wir jetzt Klimaschutz nicht massiv in Deutschland, Europa und weltweit vorantreiben, dann kommen wir in einen globalen Krisenmodus hinein, der dann klimagetrieben sein wird.
Bei den Klimazahlen für das vergangene Jahr in Deutschland gibt es Licht und Schatten. Das Licht kommt vor allem durch weniger Kohlestrom sowie durch den besseren europäischen Emissionshandel, der Treibhausgaszertifikate teurer gemacht hat. Für Bundesumweltministerin Schulze hat das Vorbildcharakter.
Die Treibhausgasemissionen sind in Deutschland 2019 um 54 Millionen Tonnen CO2 zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang von 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Und das ist eine Entwicklung, die Mut macht.
Mut vor allem deshalb, sagt Schulze, weil das vergangene Jahr eben noch kein Krisenjahr war und der Treibhausgasausstoß trotzdem herunterging, zumindest im Energiebereich. Schatten dagegen wirft in der deutschen Klimabilanz weiter der Gebäudebereich, wo zu wenig gedämmt wird, sowie der Verkehr, macht Uber-Präsident Messner deutlich. Denn selbst effizientere Motoren helfen unterm Strich zu wenig.
Die Fahrzeuge werden schwerer. Lassen Sie mich das mal den SUV-Effekt nennen. Es werden mehr Fahrzeuge in den Verkehr gebracht und wir haben mehr gefahrene Kilometer. Und das kompensiert und überkompensiert die Effizienzsteigerung, die wir im Motorenbereich vorliegen haben.
Vom Sorgenkindverkehr sprechen einmütig die Umweltministerin und der Umweltbundesamtschef, der erneut versucht, einen kostengünstigen Vorschlag unterzubringen, das Tempolimit. Wenn auf Autobahnen nur noch 120 erlaubt wäre, würde das nichts kosten und zumindest einige Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen helfen, so Messner. Noch wichtiger aber, grüne Konjunkturpakete in der Corona-Krise, sagt der Uber-Chef, um nachhaltig umzusteuern.
Wir werden eine Reduzierung der Emissionen durch Corona erleben. Das ist ja offensichtlich. Wir fahren in vielen Bereichen der Ökonomie die Produktion herunter und dass wir zu Emissionsreduzierungen führen. Das sind keine strukturellen Effekte, die das Problem auf Dauer lösen. Wir brauchen ja in Wirklichkeit einen Umbau der Wirtschaft.
Wie schnell aber wird dieser Appell vergessen sein? Umweltministerin Schulze jedenfalls wirbt erstmal dafür, die aktuellen Blockaden zu überwinden und schnell bei erneuerbaren Energien, bei Wind und Sonne nachzulegen.
In Israel hat es jüngst Wahlen gegeben, mal wieder. Und das Ergebnis ist einerseits klar ausgefallen, aber es hat andererseits keine Entscheidung gebracht. Das heißt konkret, die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, der Likud, die hat die meisten Stimmen geholt. Aber Netanyahu könnte vermutlich keine stabile Regierung bilden, weil er braucht Koalitionspartner. Heute hat der Staatspräsident Reuven Rivlin Netanyahus zweitplatzierten Rivalen mit der Regierungsbildung beauftragt, Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß. Zunächst aber hat sich das Parlament konstituiert, die Knesset. Und ich habe ja eben gesagt, Corona spielt in dieser Sendung keine Rolle mehr. Das stimmt nicht ganz. Da war es nämlich wieder so. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
Auch die Knesset hat auf die Empfehlungen des israelischen Gesundheitsministeriums reagiert. Nur 10 Menschen dürfen sich gleichzeitig im Plenum aufhalten. Die Vereidigung der Abgeordneten wird daher in 40 Runden nacheinander abgehalten. Von hier aus möchte ich mich mit einer Botschaft an alle Bürger Israels wenden, sagte Parlamentspräsident Edelstein. Passt auf euch auf, passt auf eure Kinder auf, passt auf eure Eltern auf. Befolgt alle Anweisungen des Gesundheitsministeriums und setzt diese um. Israel befand sich schon vor Corona in einer Krise, in einer politischen Krise. Innerhalb eines knappen Jahres kam es 3-mal zu einer Neuwahl der Knesset. Alle Versuche, eine Regierung zu bilden, scheiterten. Am Mittag beauftragte Israels Staatspräsident Rivlin Benny Gantz, eine neue Regierung zu bilden. Denn für ihn hatten sich vorab mehr Abgeordnete ausgesprochen als für Netanyahu. Das Gesetz gibt Ihnen ab morgen 28 Tage, eine Regierung zu bilden, sagte Rivlin bei dem Treffen zu Gantz. Das bereits ist eine kurze Zeit, aber in der aktuellen Situation sind auch 28 Tage zu lang. Das Ausmaß dieser Lage und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, verlangen, dass wir eine Regierung in Israel bilden. Eine vierte Runde einer Neuwahl ist nicht möglich. Die schwierige Ausgangslage in Israels Politik bleibt aber bestehen. Premier Netanyahu ist wegen Korruption angeklagt. Schon morgen sollte eigentlich der Gerichtsprozess beginnen. Was nun wegen Corona aufgeschoben ist, aber nicht aufgehoben. Benny Gantz hatte eine Zusammenarbeit mit Netanyahu in der Vergangenheit ausgeschlossen, gibt sich aber nun wegen des Virus gesprächsbereit. Im Geiste dieser Zeit strecke ich allen gewählten Fraktionsvorsitzenden, darunter auch Benjamin Netanyahu, meinen Ellenbogen entgegen und rufe sie auf, die zerstörerischen verbalen Waffen und den Hass niederzulegen. Wer wann Premierminister sein soll, Gantz oder Netanyahu, ist aber längst noch keine ausgemachte Sache. Zu Beginn der ersten Parlamentssitzung, fast allein im Plenum mit Gantz und Netanyahu, plädierte auch der Parlamentspräsident für Einheit. Sie beide haben heute einen leeren Plenarsaal vor sich. Aber er ist nicht wirklich leer. Er ist voll. Denn hier befinden sich Millionen israelischer Bürger. Die erwarten, dass wir jetzt eine nationale Notstandsregierung bilden. Eine Notstandsregierung, auf die das Volk hören kann.
Das war ein Beitrag von Benjamin Hammer aus Tel Aviv. Und das war auch das Echo des Tages an diesem Montag. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.